erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bahnreisende müssen sich kurzfristig auf einen neuen Warnstreik einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu 24-stündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik beginnt morgen Abend um 22 Uhr und soll bis Freitagabend 22 Uhr andauern. Neben der Deutschen Bahn sind auch weitere regionale Zugunternehmen betroffen, ebenso die S-Bahnen in Berlin und Hamburg sowie der Güterverkehr. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt. Und damit zu Esther Neumeier in Berlin. Wie überraschend kommt die Ankündigung der GDL?
Naja, es kommt nicht wirklich überraschend. GDL-Chef Klaus Weselski hatte ja bereits nach der letzten Verhandlungsrunde mitgeteilt, dass es erneut Warnstreiks geben wird. Er will damit den Druck auf die Arbeitgeber deutlich erhöhen. Die Bahn hat jetzt auf den Schritt schon reagiert, spricht von einem völlig unnötigen Verhalten, Verantwortungslosigkeit und Egoismus. Sie rechnet erneut, wie auch beim letzten Mal, mit einem sehr massiven, eingeschränkten Angebot. Sie sagt, dass es vermutlich auch wieder zu massiven Ausfällen kommen wird. Im Moment wird ein Notfallfahrplan von der Bahn erstellt. Es soll Fernfahrten geben mit längeren Zügen, aber natürlich deutlich eingeschränkt. Auch im Regionalverkehr will man ein reduziertes Angebot versuchen zu fahren. Die große Bitte der Bahn an alle Reisenden, die Fahrten zu verschieben, wenn das irgendwie geht. Und wenn es nicht geht, sind die Tickets aber auch zu einem späteren Zeitpunkt gültig.
Vielen Dank, Esther Neumeier. Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz in Dubai haben Forschende den Delegierten nochmals vor Augen geführt, wie dringlich ein Handeln gegen die Erderwärmung ist. Das Jahr 2023 wird global gesehen das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen, so der EU-Klimawandeldienst Copernicus. Zuvor hatten schon andere Institute auf diese Entwicklung hingewiesen. Auf der Weltklimakonferenz bekennen sich inzwischen mehr als 100 Staaten zu einem schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien. Widerstand dagegen leistet unter anderem der Ölstaat Saudi-Arabien.
Es ist auch eine Weltklimakonferenz der Lobbyisten. Interessensvertreter von Öl, Gas und Kohle an jeder Ecke, viele Klimaschutzaktivisten verärgert. Mehr als 2400 Lobbyisten allein für fossile Energieträger können sich hier völlig ungehindert bewegen. Gleichzeitig wird die Zivilgesellschaft an den Rand gedrängt und zum Schweigen gebracht. Demonstrationen in den autoritär regierten Emiraten nur auf dem UN-Konferenzgelände möglich. Die große Bühne gehört den Gastgebern, die zu Beginn der Konferenz mit der Einrichtung eines Klimaschadenfonds einen Achtungserfolg erzielen konnten. Seitdem aber läuft es eher schleppend, kritisieren auch die Vereinten Nationen. Diese Konferenz muss einen Hochgeschwindigkeitszug liefern, um den Klimaschutz zu beschleunigen. Bei uns aber tuckert derzeit ein alter Bummelzug über wackelige Gleise. Knackpunkt, die Diskussion über einen schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien. Für den Kampf gegen die Erderwärmung sei ein solcher unerlässlich, sagen Wissenschaftler. Doch einige Staaten stellen sich quer. Widerstände, die sich nicht leicht überwinden lassen werden, meinen Beobachter.
Also, dass es wirklich einen finalen Ausstieg gibt, der hier vereinbart wird, am Ende ist eher unwahrscheinlich. Aber der Einstieg in einen Ausstieg aus den Fossilen, der könnte in Dubai tatsächlich beschlossen werden.
Die deutsche Bundesregierung sieht in Dubai sich, aber auch andere in der Pflicht.
Wir erwarten, dass auch jedes Land, ob es Saudi-Arabien, China oder anderen USA, dass sie mitziehen, weil wir sind in einer Klimakrise und die größte emittierenden Länder müssen mitmachen.
Die Verhandlungen sollen noch mindestens bis zum 12. Dezember gehen.
Morgen wird unter anderem Außenministerin Baerbock anreisen und dann die deutsche Delegation anführen. Die diesjährige Weltklimakonferenz tritt in ihre entscheidende Phase.
Während in Dubai weiter um Klimabeschlüsse gerungen wird, warnt ein internationales Forscherteam, wegen der Erderwärmung drohten in 5 großen Natursystemen schon jetzt unumkehrbare Veränderungen, etwa beim grönländischen Eisschild. Die Forschenden sehen aber noch Chancen gegenzusteuern, zum Beispiel durch die Energiewende. Ein Thema, das Menschen in Deutschland schon seit Jahrzehnten beschäftigt.
Ein rundes Haus, das sich nach dem Stand der Sonne dreht. Das die Sonnenstrahlung optimal ausnutzt und dadurch mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Vor 30 Jahren war das heliotrop genannte Haus des Freiburger Architekten Rolf Disch eine Sensation.
Ja, Klima war schon das Thema und Energie, die Energiewende, die wollten wir auch herbeiführen. Ich selber habe da vielleicht auch Illusionen gehabt, dass das alles schneller geht.
Denn Deutschland liegt mit einem Ausstoß von 9,1 Tonnen CO2-Äquivalent deutlich über dem Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten. Zwar emittiert es pro Kopf weniger Kohlendioxid als Luxemburg oder Irland, aber deutlich mehr als etwa Spanien und fast doppelt so viel wie Schweden. Es geht nicht voran. Und auch in Teilen der Bevölkerung macht sich eine Klimamüdigkeit breit.
Das ist zu viel, der Druck ist zu viel, es wird viel verlangt.
Ich mache alles so wie gehabt, also ich fliege in Urlaub und will auch keine Wärmepumpe.
Man sieht auch doch nicht, was da irgendwas vorangeht, ne? Und nur das Demonstrieren hilft's.
Experten sprechen von einer Klimaohnmacht, die daher rühre, dass von den Bürgern zu viel verlangt werde.
Jeder Einzelne ist damit völlig überfordert, immer das Richtige zu tun. Das schafft Unsicherheit und bestimmt auch Ohnmachtsgefühle.
Das Gefühl, nicht voranzukommen, auch Architekt Rolf Disch kennt es. Vor fast 25 Jahren hat er diese Solarsiedlung erbaut, hat bewiesen, was fürs Klima möglich ist.
Jetzt geht es darum, dass wir heute mal voranmachen. Ja.
Technik und Know-how für klimafreundliches Bauen hätten wir längst, meint Solarpionier Disch. Sein Heliotrop beweist es. Seit 30 Jahren.
Die israelischen Truppen rücken im Gazastreifen weiter vor. Im Zentrum der Offensive steht derzeit Khan Yunis, die größte Stadt im Süden des Palästinensergebietes. Dort liefert sich die Armee nach eigenen Angaben einen erbitterten Häuserkampf mit Terroristen der Hamas. Zum Überfall der Islamisten auf Israel Anfang Oktober gibt es immer mehr Informationen, auch über massive und systematische Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der folgende Beitrag drastische Schilderungen enthält.
Nachdem Hamas-Terroristen am Morgen des 7. Oktober nach Israel eindringen, werden diese Videos auf Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Seitdem gibt es immer mehr Berichte über brutale sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen, auch von einer Augenzeugin, die die Terrorangriffe auf das Musikfestival überlebt hat. Es gab eine Situation, wo sie eine Frau hingelegt haben und mir wurde klar, dass sie vergewaltigen, ihre Position ändern, einfach weiterschieben an die nächste Person. In den Tagen nach den Angriffen bergen Rettungshelfer Leichen in den israelischen Ortschaften nahe dem Gazastreifen. Diese Leiche haben wir, um ihre Würde und Privatsphäre zu respektieren, bedeckt. Denn hier liegt der Körper einer nackten Person mit verbundenem Mund, gefesselten Händen, ohne Kleider. Das sind die Szenen, die wir hier die ganze Zeit sehen. Die israelischen Behörden ermitteln, sammeln forensisches Beweismaterial und Augenzeugenberichte. Ein Problem, viele Körper wurden verbrannt und komplett verstümmelt, die meisten Opfer tot.
It is clear.
Es ist eine klare, grauenhafte Form der sexuellen Gewalt, die untersucht werden muss. Doch die Empörung bei diesen Demonstrantinnen in Jerusalem ist groß. Sie werfen den Vereinten Nationen und internationalen Frauenorganisationen vor, die sexuelle Gewalt der Hamas-Terroristen zu spät und nicht ausreichend anzuerkennen.
Die Linkspartei ist im Bundestag nicht mehr durch eine Fraktion vertreten. Um Mitternacht wurde die zuvor beschlossene Selbstauflösung offiziell vollzogen. Hintergrund ist die Abspaltung einer Gruppe um die frühere Fraktionschefin Wagenknecht, die eine eigene Partei gründen will. Die Anzahl der verbliebenen Abgeordneten der Linkspartei ist zu klein, um den Status einer Fraktion behalten zu können. Das hat weitreichende Folgen.
Hier tagte bis vor kurzem noch die Linksfraktion, doch der Saal ist geräumt, die Schilder entfernt. Kaum etwas erinnert noch daran. Thomas Westphal muss die Fraktion nun abwickeln, liquidieren, wie es im Parlamentsdeutsch heißt, und nun zunächst das Inventar erfassen.
Wenn diese Liste dann vollständig ist, werden wir beginnen, diese Gegenstände dann auch zu veräußern, damit die Gewinne und Erlöse dann zurückgehen an die Bundestagsverwaltung.
37 Abgeordnete sind für eine Fraktion nötig. Nach dem Austritt einer Gruppe um Sarah Wagenknecht hat die Linke nur noch 28. Sie sitzen nun als Einzelabgeordnete im Bundestag. Mit weniger Rechten, weniger Redezeit und weniger Aufmerksamkeit.
Wenn eine Fraktion nicht mehr existiert, ist das eine Schwächung, weil wir weniger Rechte haben. Aber das ist doch wie immer. Wenn man 8-mal hinfällt, muss man 9-mal aufstehen. Und diese Aufgabe steht. Wir haben eine Chance. Da wird uns nichts geschenkt werden. Und es wird vor allen Dingen harte, harte Arbeit sein.
Die verbliebenen Linken wollen nun als parlamentarische Gruppe anerkannt werden. Neben Geld, etwa für Personal, könnte das auch mehr Rechte bedeuten. Allerdings muss die Linke darüber erst mit den bestehenden Fraktionen verhandeln.
Man wird, und das ist natürlich auch im Interesse gerade der größeren Fraktionen, die den Fraktionsstatus innehaben, sicherlich auch Distanz schaffen wollen, um klarzumachen, dass es eben einen Unterschied gibt.
Statt einer Linksfraktion könnte es im Bundestag künftig 2 parlamentarische Gruppen geben. Denn auch Sarah Wagenknecht und 9 ehemalige Abgeordnete der Linken wollen als solche anerkannt werden. In beiden Fällen muss das Parlament erst noch darüber abstimmen. Wann das sein wird, ist aber noch offen.
Der DGB und der Deutsche Mieterbund haben die Wohnungspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Es fehlten mehr als 700.000 bezahlbare Mietwohnungen, viele davon im sozialen Wohnungsbau. Die Lage habe sich in den vergangenen 2 Jahren verschärft. Die Mieten seien gestiegen, die Zahl der Baugenehmigungen zurückgegangen. DGB und Mieterbund fordern, mehr im sozialen Wohnungsbau zu investieren. Hier ein Beispiel aus Dortmund.
Es fehlt nicht mehr viel in diesem Dortmunder Neubau. Schon Mitte Januar sollen die ersten Mieter hier einziehen für 6,50 Euro pro Quadratmeter. Nils Eitenayer hat das Grundstück mit seinen Geschwistern und Cousins geerbt, schafft hier jetzt Sozialwohnungen, gefördert durch das Land NRW.
Das heißt, dass wir einen Teil des Darlehens nicht zurückzahlen müssen und zum anderen von einem niedrigen Zinsniveau profitieren. Zunächst 0,5, später 1%, also weit unter Marktstandard. Gleichzeitig müssen wir uns für 30 Jahre binden an den Mietpreis. Wir starten mit 6,50 Euro.
Für ihn rechne sich das, für viele andere Investoren offenbar auch. Denn wer für den freien Markt baut, hat nicht nur mit steigenden Baukosten zu kämpfen, sondern auch mit erhöhten Kreditzinsen.
Also die Kosten sind so stark gestiegen, dass die Investoren sagen, das können wir nicht mehr vermarkten. Und stattdessen eben den geförderten Wohnungsbau verstärkt in den Blick nehmen, wo die Zinsen eben noch sehr niedrig sind und damit eine Rendite möglich ist.
Der soziale Wohnungsbau erlebe eine Renaissance. In Nordrhein-Westfalen hat die Förderbank des Landes in der ersten Jahreshälfte doppelt so viele Mittel für Sozialwohnungen zugesagt wie noch ein Jahr zuvor. Aus Sicht des Deutschen Mieterbundes immerhin ein Hoffnungsschimmer.
Wir müssen uns aber über eins im Klaren sein. Die Bundesregierung hatte sich vorgenommen, pro Jahr 100.000 Sozialwohnungen. Und im Moment sind es knapp 25.000 pro Jahr. Also ein Viertel dessen, was man sich vorgenommen hatte.
Also auch wenn, wie hier in Dortmund, mehr Sozialwohnungen entstehen, seien es noch lange nicht genug. Sorgen macht dem Mieterbund auch, dass die Bautätigkeit insgesamt eingebrochen ist. Die Baugenehmigungen für Wohnungen seien im ersten Halbjahr um 27% gesunken.
Im DFB-Pokal hat Bayern-Bezwinger Saarbrücken für die nächste Überraschung gesorgt. Der Drittligist zog durch einen 2:0-Erfolg gegen Bundesligist Frankfurt ins Viertelfinale ein. Bundesligaspitzenreiter Leverkusen gewann gegen Zweitligist Paderborn mit 3:1.
Das Team von Leverkusens Trainer Xabi Alonso wird von Beginn an seiner Favoritenrolle gerecht. 12 Minuten gespielt, Stanisic der Vorbereiter und Boniface mit dem Abschluss. Der Primus der Liga ganz souverän, der Zweitligist aus Paderborn nur mit Defensivarbeit beschäftigt. Leverkusen gewohnt spielstark und mit dem zweiten Treffer durch Palacios zum 2:0. Schrecksekunde kurz vor der Pause bei Florian Wirtz. Nach diesem Tritt auf die Ferse muss der Nationalspieler verletzt vom Platz. Zweite Hälfte, gleiches Spiel. Die Gastgeber klar überlegen. Und mit der nächsten Chance, Grimaldo scheitert an SCP-Keeper Bovink. Danach Leverkusen nur noch im Verwaltungsmodus. Die Ostwestfalen plötzlich deutlich aktiver im Spiel nach vorne, mit Möglichkeiten und nicht unverdient mit dem Anschlusstreffer erzielt von Sebastian Klaas. Aber der kam zu spät. Der letzte Treffer der Partie wieder für Leverkusen. Patrick Schick mit dem 3:1 Endstand. Leverkusen steht im Viertelfinale.
Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 2, 15, 27, 42, 43, 45. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. Dezember.
Von Frankreich bringt uns ein kleines Hoch, vorübergehend ruhiges und etwas freundlicheres Wetter. Am Alpenrand schneit es heute Nacht zunächst häufiger. Auch in der Osthälfte gibt's hier und da noch Schnee, in den Niederungen auch Regen. Von Westen klart es teilweise auf, es breiten sich allerdings einige Nebelfelder aus. Morgen ist es teils neblig oder wolkig, teils sonnig und meist trocken. Nur im Osten fallen hier und da noch ein paar Flocken oder Tropfen. Im Norden heute Nacht mancherorts knapp über 0 Grad, sonst wieder verbreitet frostig. Morgen 0 bis 6 Grad, im Süden stellenweise leichter Frost. Am Freitag breiten sich von Westen wieder dichte Wolken mit teilweise gefrierendem Regen oder Schnee aus. Am Wochenende meist trübe und gelegentlich nass, dabei wird es deutlich milder.
Um 22.15 Uhr zeigt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen, wie Wladimir Putin versucht, wieder zurück auf die Bühne der Weltpolitik zu kommen. Und warum allein der Trailer zum Computerspiel GTA 6 unter Fans einen Begeisterungssturm auslöst. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.